Es gibt ein uraltes Lied, das wir gleich singen werden. Ich werde davor noch ein bisschen was zu dem Ablauf gleich sagen. Aber dieses Lied heißt O Haupt voll Blut und Wunden. Das singen wir exakt einmal im Jahr, immer an Karfreitag. Und das muss ich ein bisschen erklären, weil es gibt ungefähr 8 Leute, die lieben dieses Lied. Und deswegen singen wir das. Ich bin einer von denen. Und dann gibt es ein paar Leute, die sagen, ach ja, das hat was. Und es gibt immer ein paar Leute, die bei so einem Lied so innerlich aussteigen und sagen, also das ist ja ein verquatztes altes Deutsch. Und ja, das stimmt. Herzliche Einladung, sich darauf einzulassen und mitzugehen und zu sagen, ja, offensichtlich ist Christsein nichts, was wir die letzten 20 Jahre erfunden haben, sondern wir befinden uns in einem sehr breiten, sehr alten Strom von ganz viel Nähe Gottes. Und zu anderen Zeiten hat Gott zu Menschen geredet und manchmal vielleicht sogar präziser als zu uns. Und wir sind froh, dass es Leute gibt, auf deren Schultern wir steigen können und sagen können, vielen Dank, dass ihr für uns schon Dinge ausgegraben habt von der Gegenwart Gottes, in die wir einsteigen können, in die wir unser Herz reinschmeißen können. Ich möchte heute in diesem Gottesdienst, fangen wir nach dem Lied gleich damit an, ihr könnt auch ruhig schon nach vorne kommen, möchte ich uns mitnehmen ans Kreuz. Ich möchte euch mit ein paar Personen rannehmen ans Kreuz, die dort bei Jesu Kreuzigung dabei gewesen sind. Sehr verschiedene Personen, sehr verschiedene Haltungen, sehr verschiedene innere Haltungen, die dabei sind. Und ich dachte, es macht eben Sinn, dass wir dieses Lied, das sehr stark Jesus selber anschaut und ihn selber mit uns verbindet, dass wir das vielleicht als Einstieg singen, damit wir danach vielleicht ein bisschen freier sind, nochmal auf die Leute ringsrum, links und rechts um Jesus zu schauen, die bei der Kreuzigung dabei gewesen sind, die uns auch was sagen können über das, was Jesu Tod für uns heißen kann. O Haupt voll Blut und Wunden. Wir singen 6 Strophen. Also Joachim hat mir gerade 10 zur Auswahl gegeben. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt eigentlich mehr als 10. Ne? Das war früher so, dass die Leute ja häufig ein Lied das allererste Mal gesungen haben und auch keine Chance hatten, das ja sonst irgendwie zu hören. Wir sind ja in einer Kultur, in der man manchmal Lieder erst singt, nachdem sie schon 50 Mal gehört hat. Und deswegen war das früher verhältnismäßig üblich. Man hat halt in einem Gottesdienst ein Lied gesungen. Und dann hat man da 26 Strophen von gesungen. Und so ab der 8. Strophe konnte man dann auch fröhlich mitsingen. Also das hat aber den Charme, dass man ein Thema wirklich entfalten konnte, wie man das bei diesem Lied auch sehen kann. Entgegen manchen Darstellungen, die man so sehen kann, muss man sich eigentlich vorstellen, dass Jesus auf einem, naja, schon fast Jahrmarkt hingerichtet wurde. Wir wissen aus der Gegenwart und wissen das aus vielen Berichten der Geschichte, dass in der Regel Hinrichtungen ein zutiefst öffentliches Ereignis sind. Offensichtlich gibt es irgendwie eine Faszination, Menschen dabei zuzuschauen, wie sie getötet werden. Es gibt manche Bilder, die das zeigen, die auch dieses Gewimmel drumherum zeigen. Es gibt Bilder, die das sehr eindampfen auf so ein paar zentrale Gestalten. Eine der Gestalten, die auf fast allen Bildern zu finden ist, zumindest wenn es dann mehr als 3 Personen sind, das ist Maria Magdala. Maria von Magdala. In Matthäus Evangelium Kapitel 27, 55 und 56 erzählt Matthäus von der Kreuzigung Jesu. Auch viele Frauen waren dort und sahen von weitem zu. Sie waren Jesus seit der Zeit in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und des Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Vielleicht ist Maria von Magdala das Bild, das wir hier sehen, das ist eine Skulpturengruppe aus dem Barock. Also wenn es einen Teil der Kunstgeschichte gibt, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann ist es Barock. In all seiner Üppigkeit und allem, was dann irgendwie so dazugehört, das hat alles immer so was sehr Bombastisches. In den meisten Skulpturengruppen findet man eben dann Maria von Magdala. Meistens wird Maria, die Mutter Jesu, zu seinen Füßen gezeigt, hier in diesem Fall kniend, und Maria Magdala wird hier mehr am Rande stehend gezeigt. Maria von Magdala war eine gebrochene Frau, als sie Jesus begegnet ist. Und ich glaube, dass für viele von uns es verhältnismäßig eher leichter fällt, gemessen an vielen anderen Leuten, denen wir jetzt heute begegnen werden, sich in ihre Situation reinzufinden. Maria von Magdala ist erwischt worden von Jesus. Sie hatte keine gute Geschichte, und irgendwann begegnet ihr Jesus und er gibt ihrem Leben eine Wende. Und ich glaube, was manchmal wichtiger ist, er gab ihrem Leben ein Sinn und Ziel. Es war bis dahin nicht mehr so ganz klar, wofür lebe ich eigentlich hat mein Leben Wert und Sinn und Gewicht? Und dann begegnet sie Jesus und Jesus wendet sich ihr freundlich zu. Bis zu diesem Tag, wo Jesus, dem sie ihr Leben verschrieben hatte, stirbt. Ich möchte euch bitten, dass ihr im Laufe dieser guten Stunde, die wir jetzt noch vor uns haben, versucht für euch zu gucken, so wo gibt's den Moment, wo ich sage, so hier kann ich innerlich einsteigen. Ich glaube, dass es für manche von uns sehr exakt unsere Lebenssituation beschreibt. Wir sind irgendwann mal Christen geworden, manche von uns so nebenbei und mit Schnuller und Kinderwagen. Manche von uns haben das ein bisschen bewusster erlebt und Jahre später. Manche von uns haben irgendwann mal festgestellt, dass sie Christen geworden sind und wissen gar nicht so richtig wann und wie und wo. Und dann gibt es manchmal Dinge, da kommt uns Jesus abhanden. So wie ja Maria von Magdala an dieser Stelle einfach abhanden kommt. Sie realisiert ja noch gar nicht, was da passiert. Der stirbt einfach. Wir gucken uns diese ganze Szene als Christen ja häufig irgendwie unter dem Hintergrund an, dass wir wissen, Jesus wird von den Toten auferstehen. Und so geht es uns ja auch manchmal so im Umgang miteinander, dass wo Leuten Jesus abhanden gekommen ist, dass wir ihnen manchmal versuchen zu helfen, dass es da Jesus immer noch gibt. Dass wir wissen, da gibt's ja, bleibt ja nicht dabei, der bleibt ja nicht weg. Irgendwann ist er ja wieder da, für dich greifbar. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, das auch wahrzunehmen, dass auch das zu unserem Gesamtensemble gehört, dass es Leute gibt, die sagen, ich hatte mal Jesus und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn noch habe. Und vielleicht ist das die Überschrift, an der du dich festmachen kannst. Wir singen ein Lied miteinander. In der Aufzählung gerade eben fehlte sie. Im Johannesevangelium wird sie benannt und es ist, wir wissen auch aus anderen Berichten, dass sie auf jeden Fall dabei war. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Marias Situation, die Situation der Mutter Jesu, ist nochmal eine ganz andere. Sie trauert einfach nur. Für sie stirbt hier nicht der Heiland, der Messias, der kommende König. Für sie stirbt hier nicht der Inhalt ihres Lebens oder das Ziel ihres Lebens. für Maria stirbt hier ihr Sohn. Für Maria stirbt hier ein Mensch, den sie liebt. Ich glaube, dass auch das für viele von uns einfach Realität ist. Wenn wir uns Gott zuwenden, dann geht es ganz viel für manche von uns um das Thema Trauer. Nicht Zeit ihres Lebens, aber für manche von uns ist es so, dass das über Monate und manchmal über Jahre hinweg das eine große Thema ist, eben zu fragen, was ist jetzt? Und wie komme ich damit zurecht? Und wie sortiert sich mein Leben neu? Und vielleicht ist das ja mit das Schrecklichste, wenn Eltern ihre Kinder beerdigen müssen, wie Maria das hier an diesem Tag erlebt. Ich möchte euch einladen, einfach mit mir 2 Minuten still zu werden. Und wenn es etwas gibt, wo ihr sagt, an dieser Stelle gibt es eine Trauer, die ich in meinem Leben trage, die ich mehr oder weniger mit Gott verbinde, vielleicht gar nicht mit Gott verbinde, ich möchte euch einladen, damit zu Gott zu gehen und das Gott zu sagen. Den Schmerz, den Verlust. Jesus, du sagst von dir selber, dass die Gesunden keinen Arzt brauchen. Und wir legen dir die wunde Seite unseres Herzens hin. Wir legen dir die Menschen in unserer Mitte hin, die im Moment eigentlich nur wund sind. Jesus, du bist barmherzig und gnädig, sanftmütig. Begegne du jedem Einzelnen von uns so, wie wir es brauchen. Hilf uns, dass wir uns nicht abwenden von dir in Schmerzen. Amen. Auch im Johannesevangelium Kapitel 19, gleich die nächsten Verse, 26, 27 heißt es, als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Mich berührt es immer wieder, dass Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, von sich selber redet als dem Jünger, den Jesus liebte. Das ist irgendwie berührend, dass da einer unterwegs ist und sagt: Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß das. Er wird hier reingenommen in eine Situation, die er sich auch bestimmt so nicht annähernd ausgesucht hat. Er wird wegen dieser Szene häufig eben in den reduzierten Kreuzigungsdarstellungen mit reingenommen. Jesus ist der Erstgeborene seiner Mutter. Wir müssen annehmen, dass sein Vater schon tot ist. Und er wäre eigentlich jetzt zuständig, sich zu kümmern um seine Mutter, die irgendwann altersbedingt ja nicht mehr sich selbst versorgen kann. Er ist eigentlich ihre Altersabsicherung oder ein Teil ihrer Altersabsicherung. Und wir wissen, dass Jesus freiwillig in den Tod gegangen ist. Dass er gestorben ist, dass er hingerichtet wurde, das sagt die Bibel sehr deutlich. Das hat er sehenden Auges gewählt. Und jetzt ist dieser eine Moment, der ihm wichtig ist, weil er sich nicht schuldig machen möchte an seiner Mutter. Einfach an seiner ganz normalen zwischenmenschlichen Verantwortung, die er hat. Er ist eben nicht nur der Herr der Welt und der König der Könige und der Schöpfer des Universums. Er ist in diesem Moment auch einfach der leibliche Sohn Marias. Und das, was hier jetzt geschieht, ist, dass er Johannes und Maria einander zuordnet und sagt: Johannes, kümmere dich um sie. Für viele von uns ist die Begegnung mit dem Auferstandenen tatsächlich auch die Begegnung mit dem, der uns sagt: Beweg dich, krieg deinen Hintern hoch, kümmere dich. Es gibt was zu tun in dieser Welt und ich will, dass du ein Teil der Lösung der Probleme dieser Welt bist. Also ich denke, für viele von uns ist Johannes, der Jünger, in dieser Beauftragung sehr nahe. Viele von uns müssten ja ehrlicherweise sagen: Warum machst du eigentlich das, was du machst mit Gemeinde und wie du dich um Leute kümmerst und wie du dich Leuten zuwendest? Da müssten viele von uns sagen: Das mache ich wegen Jesus. Weil ich irgendwie in meiner Begrenztheit versuche, ihm zu folgen. Und weil ich von ihm den Auftrag verspüre, das zu tun, was ich hier tue. Für Johannes und für Maria war jetzt alles gesagt für die nächsten Jahre. Johannes würde sich kümmern und gut ist. Für manche von uns ist es so simpel. Wir machen die Dinge einfach, weil es richtig ist und weil wir wissen, dass Gott sich darüber freut. Wir singen ein Lied miteinander. Herr, dein Name sei erhöht. Das ist ja ein Lied, das uns mit reinnimmt und sagt so: Wir wollen jetzt hier Gott anbeten. Und da wird ganz simpel das Evangelium beschrieben, dass Jesus gekommen ist und uns an die Hand genommen hat und dass er für uns gestorben ist. Und das wird sehr reduziert auf so ein paar Zeilen. Aber tatsächlich, so einfach ist es. Für viele von uns, so einfach ist es. Und ich glaube, für manche von uns ist wichtig, immer wieder zu diesem ganz Einfachen zurückzukommen, zu sagen, ja, diesen Jesus, den bete ich an. Im Markus-Evangelium, ich springe bewusst durch die Evangelien, im Markus-Evangelium Kapitel 15, Vers 39, da heißt es, als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagt er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Andere Bild, ich oute mich mal hier als Fan von Ikonen. Da müsste man aber ein bisschen mehr drüber reden, warum ich nun gerade Ikonen auch irgendwie ganz spannend finde. Aufgeladener Symbolismus mit allem, was so dazugehört. Auf dieser Ikone wird der Hauptmann da rechts gezeigt. Und wir wissen aus einem anderen Evangelium, aus dem Matthäus-Evangelium, dass es eigentlich nicht nur der Hauptmann war, sondern da waren die ganzen römischen Soldaten waren irgendwie sehr berührt von dem, was sie hier erlebt haben. Da könnte man auch nochmal drüber reden, warum das so war und so. Aber eigentlich muss man dem Hauptmann sagen, du Dödel. Also, schade, verpasst. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Für den Hauptmann ist alles erledigt. In der kirchlichen Tradition ist damit ganz anders umgegangen worden. In der kirchlichen Tradition hat man aus diesem Hauptmann den ersten Christen gemacht, weil der wird jetzt ja am Tag der Kreuzigung bekennt er also, dass er Gottes Sohn ist und so. Das war insofern auch wichtig für die nachfolgende Kirche, weil der ist kein Jude gewesen. Der war ja römischer Soldat, also vermutlich kein Jude. Und das haben dann weite Teile der Kirche auch lange sehr gefeiert, weil das war ja immer das schwierige Thema, dass eigentlich die ersten Christen waren, dass alles Juden waren und damit hat die Kirche über weite Teile hinweg schlecht umgehen können. Die Bibel erzählt aber nichts davon. Die Bibel erzählt nur, dass dieser Hauptmann dann sagt, ja, der war Gottes Sohn. Und ich könnte jetzt ergänzen, ja, schade, dass ich den verpasst habe, ne? Habe ich leider ein bisschen zu spät kennengelernt. Das ist jetzt irgendwie an mir vorübergegangen. Ich glaube, für manche von uns ist das genau das. Dass es irgendwie so ein Zaungast-Ding gibt, zu sagen, ach, irgendwie ist das alles ganz nett. Und irgendwie ist Gott auch irgendwie ganz gut, aber mit einem selber macht das so gar nichts. Das ist dann mal vielleicht ein berührender Moment, so wie hier dieser Hauptmann, bestimmt als er nach Hause gegangen ist, wenn er denn Familie da vor Ort hatte, vermutlich eher nicht, aber wenn er sie hätte, dann hätte er bestimmt davon erzählt, so, heute ist mir was passiert, das war besonders. Und am nächsten Morgen wäre er wieder aufgestanden und hätte einfach weitergelebt. So wie es dann so ist. Ich glaube, wir müssen tatsächlich aufpassen, dass wir das, was wir von Gott erkennen, dass wir auch irgendwie damit umgehen. Also ich glaube, es geht nicht nur darum zu sagen, Gott macht Dinge und der macht dann halt, sondern er macht Dinge und jetzt bin ich gefordert, was mache ich mit dem, was denn da von Gottes Seite passiert. Ich mache das immer mal wieder in Predigten, dass ich Christsein gerne vergleiche mit Paartanz. Also da gehören zwei dazu, um sich irgendwie dann zur Melodie Gottes über das Parkett zu bewegen, durchs Leben durchzubewegen. Es reicht nicht, dass Gott uns anschubst und dann bleiben wir einfach stehen und sagen, ja, das war ein interessanter Schubser. Es reicht nicht zu sagen, ja, das war Gottes Sohn. Gehört ja zu den irritierenden Geschichten, dass wenn man Leute befragt bei irgendwelchen Befragungen auf der Straße, wie viel Prozent der Bevölkerung das bejahen würden, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dann geht es mir manchmal so, dass ich sage, so, und jetzt? Also was heißt das für dich? Was heißt das für dich, dass du sagst, der war Gottes Sohn oder der ist Gottes Sohn, auferstanden von den Toten und alles, was so noch dazu gehört? Wir antworten mit einem Lied. Führ mich an dein Kreuz. Bring mich dahin, dass ich da aktiv bin, dass ich damit umgehe, was da passiert. In Kapitel 23 ist die Rede von dem Drumherum. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnten ihn: Bist du denn nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht. Wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagt er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist ein merkwürdiger Tag. Wenn wir jetzt 24 Stunden zurückspulen würden, dann würden wir sagen, eigentlich ging es allen gut. Maria ging es gut. Maria von Magdala ging es gut. Johannes ging es gut. Der Hauptmann, okay, der war jetzt irgendwo in der Fremde und musste da seinen Dienst tun. Der einzige Elende in diesem ganzen Setting ist der, der neben Jesus gekreuzigt wird. Der wusste nämlich, morgen werde ich hingerichtet. Morgen bin ich tot. Und dann passiert das hier. Das ist das Evangelium von Jesus Christus in seiner konzentriertesten Form. In seiner allerkonzentriertesten Form. Alles, was dieser Mann macht, ist Jesus zu sagen: Denk an mich. Und Jesus sagt ihm auf seine Art: Für dich wird alles gut. Für dich wird alles gut. Das wird hier deutlich in diesem kurzen Gespräch, dass die beiden, die daneben Jesus gekreuzigt werden, eigentlich dieselben Voraussetzungen mitbringen. Bei derselben Geschichte dabei sind. Mitten reingenommen sind in das Unglaublichste, was Gott tun kann. Für unsere Schuld zu sterben, selber in den Tod zu gehen. Und für den einen bedeutet das gar nichts. Und für den anderen bedeutet es alles. Was auch schön ist an dieser Geschichte ist, dass so deutlich wird, dass es Gott einfach schlicht und ergreifend um uns geht. Ich meine, der hat nun wirklich gar nichts mehr davon, den zu retten. Der stirbt gerade. Der wird nicht mehr für ihn arbeiten, der wird nicht mehr für ihn die Welt verändern, der wird nicht für Brot für die Welt spenden, Der wird auch nicht seinen Kindern noch irgendwelche netten Geschichten erzählen die nächsten 20 Jahre. Er wird jetzt einfach nur sterben. Offensichtlich ist es Gott an uns gelegen. Er liebt uns einfach. Er liebt uns. Und all das hat dieser Mann, der da am Kreuz neben Jesus hängt, das alles hat er nicht begriffen. Also ich finde, der macht richtig Mut. Offensichtlich müssen wir keinen theologischen Ankreuztest ausfüllen, wenn wir irgendwann mal vor dem Thron Gottes stehen. Weil der reißt garantiert jede einzelne Frage. Alles, was der sagen kann vom Thron Gottes, ist, Jesus hat gesagt, ich bin hier richtig. Und das Spannende ist, das reicht. Das reicht. Wohl dem, der das nicht am Tag seines Todes erst erkennt, der noch in der Lage ist, Gott Ausdruck zu geben in dieser Welt und der das leben kann und was damit anfangen kann. Aber konzentrierter kann man eigentlich nicht reden von dem, wer Jesus für uns ist. Er ist schlicht und ergreifend unser Retter. Ich finde, Karfreitag ist vielleicht der Tag, an dem das so deutlich wird wie an keinem anderen Tag, dass er eben der eine ist, der uns einfach nur an sein Herz drückt, der den Graben zwischen Gott und uns mal so eben überbrückt, mal so eben wegwischt. Jetzt sagt er, da gibt's nichts mehr, was dich hindern müsste, zu Gott zu kommen. Was dieser Mann am Kreuz mitgebracht hat, ist, dass er ehrlich sagen konnte, ich habe verdient, was mir hier passiert. Also fromm ausgedrückt würden wir sagen, hat jemand seine Schuld bekannt? Und tatsächlich, irgendwie gehört das ja auch zusammen. Wir kommen nicht zu Gott und sagen, naja gut, ne, wenn du denn willst, dann machen wir jetzt in Zukunft zusammen. Nein, es ist tatsächlich ein sich aufgeben vor Gott. Und vielleicht fiel das diesem Mann dann doch irgendwie sehr einfach zu sagen, ja, ich gebe alles auf, was hinter mir liegt, und tauscht das gegen Jesus ein. Für manche von uns ist das, was wir da eintauschen, scheinbar kostbar, dass wir es manchmal festhalten und doch nicht tauschen wollen. Wir antworten mit einem Lied.